schöne Sachen gehört. Und ich will aber mit einer Frage anfangen, die nicht so ganz so positiv ist, aber wir enden positiv, okay? Das verspreche ich euch. Meine Frage ist, und nehmt euch wirklich ruhig einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ich werde die Antworten nicht abfragen. Also denkt einfach nur für euch darüber nach. Wovor hast du Angst? Ja, nimm dir mal einen Moment und überleg mal, wovor hast du Angst? Also, wie gesagt, ich frage euch nicht ab. Ich erzähle euch einfach mal, was für Ängste mir so eingefallen sind. Und vielleicht oder hoffentlich kommen alle eure Ängste dann da drin vor. Ein großer Block von Ängsten sind, was ich Versorgungsängste nenne. Ja? Dazu gehört sowas wie, was, wenn ich meinen Job verliere? Was, wenn meine Rente nicht ausreicht? Was, wenn mein Partner oder meine Partnerin den Job verliert? Was, wenn die Waschmaschine kaputt geht und ich mir keine neue leisten kann? Ja, so alles Fragen in diese Richtung, das sind Ängste, wo wir fürchten, nicht versorgt zu sein. Sind das rationale, also grundsätzlich begründete Ängste, oder ist das eher irrational, also unvernünftig? Das mag jeder selber entscheiden. Dann gibt es so die üblichen Phobien, ja, Höhenangst, Flugangst, Angst vor Spinnen, Motten, Schlangen, Hunden, großen Räumen, engen Räumen, vor Dunkelheit, vor Kontakt mit Menschen, Angst vor Spritzen, Angst vorm Zahnarzt, diese ganzen Geschichten. Ja? Sind das rationale, also grundsätzlich begründete Ängste, oder sind die eher irrational, eher unvernünftig? Dann gibt's die großen Ängste. So, vorm Alleinsein, vor Ablehnung, vor Strafe, vor Krankheit, vorm Sterben. Wenn ich das zusammenfasse, dann geht es um zwei große Dinge. Einmal ist es Angst vor Schmerzen. Das kann körperlicher oder seelischer Schmerz aufgrund von Verletzungen sein. Und zum anderen geht es um Angst vor Kontrollverlust. Die Angst vor körperlichen Schmerzen ist weitestgehend vernünftig, denn Schmerzen sind ein Symptom dafür, dass irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist und dass man sich darum kümmern sollte. Schmerzen sind extrem unangenehm und deshalb ist es sinnvoll, ihnen aus dem Weg zu gehen und sich gesundheitsförderlich zu verhalten. Seelische Schmerzen sollten wir nicht unbedingt vermeiden, denn wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wenn wir uns vor allen seelischen Verletzungen schützen wollten, dann müssten wir jeglichen Kontakt mit anderen Menschen meiden, um eben von niemand verletzt werden zu können. Das wäre für unser psychisches Wohlbefinden nicht besonders förderlich, denn wir sind als Gemeinschaftswesen erschaffen worden. Manche Menschen sind aber von einer bestimmten Gruppe von Leuten so verletzt worden, dass sie keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten haben wollen. Auch das ist nicht wirklich in Gottes Sinn, denn er möchte Verletzungen heilen, damit wir wieder voll gemeinschaftsfähig sind. Trotzdem kann Vermeidung von seelischem Schmerz erstmal rational sein, wenn ich zum Beispiel von meinen Klassenkameraden oder meinen Kolleginnen und Kollegen gemobbt werde, dann ist es sinnvoll, dem möglichst aus dem Weg zu gehen. Die meisten Ängste vor Kontrollverlust sind eher irrational. Sie stammen vom alten Menschen, von dem, der Gott nicht vertraut. Und über dieses Thema Kontrollangst will ich heute noch ein bisschen mehr sprechen, weil, wie gesagt, nicht jede Angst grundsätzlich verkehrt ist. Manche Ängste schützen uns vor Verletzungen oder gar Schlimmerem. Und sich selbst unter Kontrolle haben zu wollen, ist auch nicht grundsätzlich verkehrt. Manche Menschen sind ein bisschen unterkontrolliert. Das sind so die Impulsiveren unter uns. Die reden vielleicht ein bisschen viel dazwischen oder die brausen leicht auf oder die sind sehr schlagfertig. Andere sind vielleicht eher überkontrolliert, sind also eher still und schüchtern und haben Angst, auf andere zuzugehen oder andere anzusprechen. Liegt das Beste in der Mitte? Nein. Nein, das Beste liegt in der Freiheit. Wenn ich mich auch mal gehen lassen kann und auch einfach mal befreit und unbeschwert tanzen und singen kann, dann ist das wunderbar. Wenn ich aber in einer Situation, wo sowas nicht angemessen ist, Zurückhaltung an den Tag legen kann und meinem Nächsten respektvoll begegne, dann ist das auch wunderbar. Frei zu sein, sich entscheiden zu können, sich so zu verhalten, wie man selbst oder die Kultur, in der man lebt, es für angemessen findet, das ist ein lohnenswertes Ziel, finde ich. Die Frage lautet also, bin ich frei, loszulassen, nicht alles im Griff zu haben und spontan zu sein, mich dem Moment hinzugeben und das Leben ganz und gar zu genießen, so wie König David vor der Bundeslade hertanzte. Habe ich diese Freiheit? Dass ich heute über Angst spreche, ist nicht von ungefähr, denn Antje hatte neulich im Gottesdienst den Eindruck, dass es in der Gemeinde einige Leute gibt, die Angst vor dem Heiligen Geist haben. Und ich glaube, dass das stimmt. Könnte es sein, dass so mancher von uns Angst vor dem Heiligen Geist hat, weil er einen Kontrollverlust befürchtet? In Johannes 3, Vers 8 steht, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wenn das wahr ist, alter Schwede, dann wird ja für Christen alles plötzlich unberechenbar. Wie vom Wind hin und her geweht, ja? Das will ich nicht und das bin ich auch nicht. So mag wohl der eine oder die andere denken. Ich weiß, dass gar nicht wenige Christen bei der Bekehrung Angst haben, dass Gott sie irgendwo in der Wildnis in die Mission schickt. Und so fing es vielleicht schon bei der Bekehrung an, dass wir Gott unser Leben gegeben haben, aber unter ein paar Vorbehalten. Herr, du sollst mein Gott sein, dir gehört mein Leben. Aber nur solange du mich nicht in die Wildnis schickst, irgendwo in einen Dschungel, das kann ich nicht. Bitte verlang das nicht von mir. Sonst will ich dir gern alles geben. Und auch jetzt noch wollen wir zum Beispiel im Gottesdienst das Wirken des Geistes erleben. Aber nicht zu viel, bitte. Nicht, dass wir mit der Zeit aus dem Ruder laufen oder dass hier jemand so erfüllt ist, dass er zu Boden geht. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten, oder? Wir setzen Gottes bedingungsloser Liebe Bedingungen entgegen, weil wir Angst haben. Liebe ist aber genau das Gegenteil von Angst. Im 1. Johannes 4, ab Vers 16 lesen wir, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, so dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Und jetzt kommt's. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Der Heilige Geist ist eine der drei Gottespersonen und Gott ist vollkommene Liebe. Da, wo Gott ist, wo wir ihn durch seinen Geist erleben, da ist keine Angst, sondern Liebe. Und im 2. Korinther 3, Vers 17 steht, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Liebe ist also das Gegenteil von Angst. Freiheit ist nicht mit Angst vereinbar. Ein weiteres Gegenteil von Angst ist aber auch Mut. Und ich will euch heute ein bisschen Mut machen, eure Angst vor dem Heiligen Geist zu verlieren. Der Heilige Geist ist Gott. Er wird auch der Tröster genannt, der Beistand. Er soll die Jünger trösten, wenn Jesus nicht mehr da ist. Er soll sie in alle Wahrheit führen. Der Heilige Geist ist die mütterlich-weibliche Seite von Gott. Sie lehrt uns die Wahrheit, sie pflegt uns und steht uns bei. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, verspricht Jesus. Das geht nur über den Heiligen Geist. Seine Kraft vermittelt uns Gottes Gegenwart. Immanuel, Jesus mitten unter uns. Im Heiligen Geist spiegelt sich die ganze Dreieinigkeit Gottes wider. Es gibt so Momente, wo man spürt, dass Himmel und Erde sich berühren. Ich glaube, das habt ihr alle schon erlebt. Und Pastor Piet Mumsen vom Christuszentrum Arche in Elmshorn, der nennt das heilige Momente. Ja, so dieser Moment, wo Himmel und Erde irgendwie zusammenkommen, sind heilige Momente. Und die haben wir vielleicht sogar schon erlebt, bevor wir Christ wurden. Dass irgendwie Gott da war, spürbar war. Vielleicht hatten wir keinen Namen dafür, aber erlebt haben wir sowas. Dass der Heilige Geist spürbar ist, das kann man nicht machen, das kann man nicht produzieren. Ich kann hier so viele Lobpreissongs singen, wie ich will. Gott ist souverän und der Geist kommt und wirkt und weht, wie er will und nicht, wie ich will. Es ist auch nicht die Frage, wie kriege ich den Heiligen Geist, sondern die Frage ist, wenn er dann kommt, wie reagiere ich? Ja? Wie reagieren wir in solchen heiligen Momenten, wo wir Gottes Nähe spüren? Unser Motto ist ja, Gott begegnen verändert Leben. Aber wollen wir das tatsächlich immer? Gott begegnen? Ja, definitiv. Verändert Leben? Weiß nicht. Kommt drauf an. Öffnen wir die Tür, wenn Gott anklopft, oder tun wir es ab? Oft haben wir es uns ja in unserem Leben, auch in unserem christlichen Leben, inzwischen so gut eingerichtet, dass wir gar keine wirkliche Veränderung wollen. Wir gehen sonntags in den Gottesdienst, wir beten, wir engagieren uns in der Gemeinde oder sonst irgendwo und damit machen wir doch alles richtig, oder? Was, wenn Gott jetzt doch noch mit der Mission in Afrika um die Ecke kommt? Och nö, bitte nicht. Einer, der Nein sagte, als Gott anklopfte, war Jona. Er hatte sich sein Leben auch schon gut eingerichtet. Papst Franziskus beschrieb das in einer Predigt so. Jona diente dem Herrn, vielleicht betete er sogar sehr viel. Er war ein Prophet, er war gut und tat Gutes. Da er nicht gestört werden wollte in der Lebensweise, die er gewählt hatte, begab er sich im selben Augenblick, in dem er das Wort Gottes vernahm, auf die Flucht. Und er floh vor Gott. So, dass er, als der Herr ihn nach Ninive schickt, ein Schiff Richtung Spanien besteigt. Er floh vor dem Herrn. Wenn wir Gottes Stimme hören, wenn sein Geist zu uns spricht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Zuhören und gehorchen oder die Ohren verschließen und sein eigenes Ding machen. Wenn ich mein Herz nicht offen halte für Überraschungen, dann besteht das Risiko, dass ich vor Gott fliehe und vielleicht habe ich dafür sogar eine gute Ausrede. Zum Beispiel, ich mag keine Überraschungen oder keine Abenteuer. Christian Reschke schreibt immer unter seine Mails, Leben mit Jesus, das letzte große Abenteuer unserer Zeit. Herr, du kennst mich, ich bin kein Abenteurer. Hilfe! Aber Gott lässt uns doch nicht hängen. In Johannes 14, ab Vers 16 lesen wir, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Dieser Geist, den Jesus verspricht, der soll uns trösten, ermutigen, durchtragen. Der ist nichts, wovor man sich in irgendeiner Weise fürchten sollte, sondern dieser Geist bringt Leben. Jona hatte sich bereits selbst seine Geschichte geschrieben. Ich möchte so und so und so den Geboten gemäß leben, fertig. Er wollte nicht gestört werden. Das ist der Grund für seine Flucht vor Gott. Man kann vor Gott fliehen und zugleich Christ sein. Wir alle können vor Gott fliehen und wir tun das auch. Das ist eine alltägliche Versuchung. Nicht auf Gott hören, seine Stimme nicht hören, im Herzen sein Angebot, seine Einladung überhören, weil wir Angst haben, er könnte uns herausfordern. Er könnte uns überfordern, indem wir unsere Komfortzone verlassen und Unbekanntes entdecken. Aber Leute, die schlechte Nachricht ist, wenn wir uns nicht ganz auf Gott einlassen, werden wir auch an anderen Stellen keine Früchte ernten. Wie soll der Geist die Früchte des Geistes in uns hervorbringen? Wie kann ich voller Freude sanftmütig, freundlich, gütig, liebevoll, friedfertig, geduldig, treu und selbstbeherrscht werden, wenn ich den Geist Gottes nicht an mich heranlasse, um mich umzugestalten? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, euch zu ändern und was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich bin kläglich gescheitert. Ich kann nur von Gott verändert werden. Alles andere gelingt immer nur kurzfristig, aber nie wirklich von innen heraus. Wie kann ich also wirklich ein anderer, ein neuer Mensch werden, wenn ich mich nicht von Gottes Geist umgestalten lasse? Bei Johannes 15 lesen wir in Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun, versteht ihr? Ohne den Heiligen Geist wird alles nur Stückwerk, vorübergehend, vorläufig. Nur wenn Gottes Geist uns verändert, ausrüstet und beflügelt, können wir die Dinge tun, die Gott möchte. Die gute Nachricht ist, er lässt uns doch nicht hängen. Er hat doch den Heiligen Geist genau dafür geschickt, dass wir einen Lehrer und Tröster haben. Der Himmel über uns ist offen. Gott stellt uns mit seinem Heiligen Geist alle Ressourcen zur Verfügung, die wir brauchen. Wir müssen ihn nur darum bitten. Und das ist alles. Und dann ist er in uns und wir in ihm. Und wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann können wir dem Vater im Namen von Jesus bitten, was wir wollen, und wir werden es empfangen. Wie kann man das verstehen? Bleibt in mir und ich in euch. Wie kann man sich das vorstellen? Pitt Mumsen aus Elmshorn hat das in einem Fernsehgottesdienst sehr eindrücklich dargestellt und ich will euch das nicht vorenthalten. Ups. Ich mach's mal anders. Wenn das hier so steht und ich hier stehe, können dann alle sehen, was hier passiert? Ja? Nö, dann lass doch so stehen, dann machen wir das dort. Also, ich habe hier eine Art Vase, ein größeres Gefäß. Das ist mit Wasser gefüllt. Und das Wasser soll den Heiligen Geist repräsentieren. Es ist fast unsichtbar, aber es ist spürbar. Und dann habe ich hier ein leeres Glas und das repräsentiert einen Menschen. Ja? Du, ich, irgendwer, irgendein Mensch. Wenn ich so einen heiligen Moment erlebe, ja, Himmel und Erde zusammenkommen, dann ist das, als würde der Mensch hier so ein bisschen von dem Geist spüren. Ja? Dann kommt der Mensch hier so mit dem Heiligen Geist in Berührung. Und dann spürt man, Gott ist da. Und jetzt kommt es auf meine Reaktion an. Gehe ich wieder raus aus dem Wasser? Oder bleibe ich da, aber mache einen Deckel drauf, damit kein Wasser reinkommt? Oder lasse ich es zu, dass ich ein bisschen tiefer gehe und mich ganz vorsichtig füllen lasse. Und dann ist das Glas ganz voll. Und das heißt, er in mir und ich in ihm. Ich hätte natürlich mich nicht trauen können. Angst vorm Loslassen, Angst, ich gehe unter, Angst, ich glocker irgendwie ab. Aber wenn ich mich traue, dann lasse ich mich füllen. Er ist in mir und ich bin in ihm. Das kann so langsam gehen, wie ich das gerade gemacht habe. Das kann auch ganz schnell gehen. Schwupp, ist man voll. Also, jetzt ist das Glas im Wasser und das Wasser im Glas. Ihr in mir und ich in euch. Auf diese Weise sind wir zutiefst mit Jesus verbunden. Und das können wir erleben, ganz konkret. Aber die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Wir haben alle mehr Sehnsucht nach mehr Liebe, mehr Wärme, mehr Kraft. Und gleichzeitig haben wir Angst, dass jemand diese Sehnsucht ausnutzt, uns verletzt, uns abhängig macht. Dass wir in das Netz eines Seelenfängers geraten, wie Mommsen es nennt. Aber Jesus ist kein Seelenfänger. Jesus ist ein Seelenbefreier. Er beschenkt uns mit dem, wonach wir uns sehnen. Mit Liebe, mit Nähe, mit Wärme, mit Zugang zu Gott. Alles, ohne irgendetwas dafür zu verlangen. Man kann das daran übrigens erkennen, ob etwas von Gott ist oder vom Teufel, ob es verlangt wird oder nicht. Ja, wenn Dinge von Gott kommen, dann sind sie immer großzügig, freiwillig geschenkt und niemand hält an irgendeiner Stelle die Hand auf. Wenn die Dinge vom Teufel sind, hält er immer die Hand auf und sagt, was gibst du mir dafür? Wir müssen also Gott nur bitten, ihm vertrauen, ne, noch ein Gegenteil von Angst, vertrauen, und seinem Geist Raum geben, das ist alles. Den Rest erledigt Gott. Er in uns, wir in ihm. Das heißt, die ganze Fülle, die ganze Güte Gottes, ja Gott selbst, ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen ein Lied hören, wenn das technisch funktioniert. Und während des Liedes könnt ihr auf den Text hören und überlegen, ob ihr das heute neu festmachen wollt mit Gott, dass ihr euch wirklich ganz füllen lassen wollt vom Heiligen Geist. Dass ihr alle Ängste abgebt, alle Angst vor Kontrollverlust austauscht gegen Vertrauen in Gott, dass sein Geist nichts von uns erwarten wird, was wir nicht leisten können, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um das zu tun, was Gott möchte. Und das können wir einfach im Gebet hier vorne festmachen oder jeder für sich an seinem Platz, wie ihr möchtet. Aber Inga und ich, wir stehen hier und wir beten gerne mit euch. Also, Lied ab.